Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie hier bei Radio Neue Hoffnung herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen. Ein bedeutender Theologe sagte, wenn die Gemeinde Jesu das wichtige Thema der Eschatologie vernachlässigt, betreibt sie nur noch Innenschau. Aber nur durch die Außenschau im Fokus auf das Kommen des Herrn Jesus wird die Gemeinde ihrer wirklichen Aufgabe gerecht. Davon handelt dieses Buch. Es behandelt die biblische Grundlage und Lehre der Naherwartung und zeigt auf, welche Konsequenz diese Erwartungshaltung auf das Leben des einzelnen Christen und die Gemeinde haben sollte. Hören Sie heute aus dem Buch Leben in der Naherwartung von Norbert Lied aus dem dritten Teil die Anwendung der Naherwartung, den zweiten Teil des 11. Kapitels. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Kapitel 11, Teil 2. Abraham. Im sogenannten Kapitel der Glaubenshelden lesen wir von Abraham in Hebräer 11, Vers 8. Durch Glauben gehorchte Abraham, als er berufen wurde, nach dem Ort auszuziehen, den er als Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er kommen werde. Der Mensch von heute ist besonders darauf angelegt, Sicherheiten, einen durchorganisierten Plan zu haben. Er will wissen, wo es lang geht, worauf er sich verlassen kann. Kurz, er will alle Eventualitäten einbeziehen und im Voraus exakt berechnen können. Ohne genaueres zu wissen, ohne bestimmte Voraussetzungen und Garantien ist man kaum noch bereit, etwas zu tun, einen Weg zu gehen oder etwas anzupacken. Die Lebensgeschichte Abrahams berührt auch unser Leben. Am Anfang stand die Ungewissheit. Doch am Ende wurde er zum Vorbild, ja zum Vater aller, die da glauben. Römer 4, Vers 11. Der Grund dafür war sein unerschütterliches Vertrauen in den lebendigen Gott und seine Zusagen. Die größte Sicherheit bei allen Unsicherheiten in dieser Welt ist der Glaube an die Bibel. Abraham konnte nicht mehr tun, als an das zu glauben, was Gott ihm sagte. Doch dieser Glaube ist das Größte, was ein Mensch tun kann. Im Glauben gehorsam sein und der göttlichen Berufung Folge leisten, das prägte das Leben Abrahams. Der Glaube Abrahams wurde zur Tat. Glaube und Tat gehören zusammen, wie die Geige und der Bogen oder wie der Schlüssel und das Schloss. Fehlt eines von beiden, ist das Ganze nutzlos. Denn dann kann weder eine schöne Melodie erzeugt, noch zugeschlossen oder aufgetan werden. Abraham hatte nur, in Anführungsstrichen, das Wort Gottes. Der Herr rief ihn dazu auf, sein Land zu verlassen, Beziehungen abzubrechen und alles bis dahin Erreichte hinter sich zu lassen, ohne zu wissen, wohin die Reise gehen würde. Doch anhand seiner weiteren Lebensgeschichte erkennen wir, welch herrliches Ziel Gott mit Abraham erreichte. Vielleicht hat Ihnen der Herr Jesus eine bestimmte Last aufs Herz gelegt. Es mag sein, dass Sie einen bestimmten Schritt wagen sollten. Es kann auch sein, dass Sie zu einem göttlichen Auftrag berufen sind, ohne zu wissen, wie es weitergeht, wie Sie es umsetzen sollen und wohin es Sie führt. Abraham brach einfach auf, angetrieben durch die Macht des Wortes Gottes. Wie wichtig ist es doch, uns vor Augen zu halten, wir müssen aufbrechen, uns immer wieder aufraffen und nach vorne orientieren. Denn die Sache Gottes ist unser Ziel. Es ist durchaus möglich, dass wir dabei von Angst überfallen werden. Denn was könnte nicht alles auf uns zukommen? Leid, Trübsal, Sorgen und andere Nöte. Es kann sein, dass wir auf dem Weg manchmal resignieren. Aber das sollte uns nicht aufhalten, weiter auf die festen Zusagen Gottes vertrauend ins für uns Unbekannte, Zukünftige loszumarschieren. Genau da braucht unser Glaube an den Herrn einen neuen Impuls. Im Anschluss an die Auflistung der Glaubenshelden in Hebräer 11 sagt uns die Bibel, wie wir das Ziel Gottes erreichen können. In Hebräer 12, die Verse 2 bis 3 lesen wir, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Nachdem Abraham im Land der Verheißung angekommen war, hatte er manche Glaubensprüfung zu bestehen. Er kam zwischendurch in Versuchung, auf sein eigenes Fleisch mehr zu vertrauen als auf den Herrn, der ihm die Verheißung gegeben hatte. In manchen Krisensituationen nahm Abraham das Heft selbst in die Hand und erlebte manche Niederlage. Doch der Herr, dem er seinen Glauben geschenkt hatte, ließ ihn nicht fallen. Schließlich triumphierte der Glaube Abrahams an Gott und die Treue Gottes zu seinem Freund. Der Schreiber des Hebräerbriefes kleidet den Glauben Abrahams in folgende Worte in Hebräer 11, Vers 9. Durch Glauben hielt er sich in dem Land der Verheißung auf, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Wir dürfen uns ebenso im Glauben an die Verheißungen Gottes halten, auch wenn wir von anderen Menschen nicht verstanden und als Fremdlinge in Anführungsstrichen betrachtet werden. Der Glaube an Jesus Christus, in dem alle Verheißungen das Ja und das Amen Gottes sind, so wie es in 2. Korinther 1, Vers 20 heißt, bringt uns schließlich durch alles Vergängliche auf dieser Erde hindurch zu seinem hohen Ziel. Vom vergänglichen Zelt des irdischen Lebens inmitten dieser vergänglichen Welt geht der Weg zum ewigen Gott. Abrahams Lebensziel war das Höchste, was ein Mensch nur haben kann. Er träumte nicht nur von einer besseren Stadt, sondern er wartete in lebendiger und hoffnungsvoller Erwartung auf sie. So lesen wir in Hebräer 11, Vers 10, denn er wartete auf die Stadt, welche die Grundfesten hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Obwohl Abraham sterben musste und während seines Erdenlebens nicht zu diesem Ort gelangte, wartete er doch beständig auf die ewige Stadt Gottes. Wir wissen nicht, wann Jesus wiederkommt. Diesbezüglich eine Berechnung anzustellen wäre töricht. Doch eines ist sicher: Wir dürfen auf die Wiederkunft Jesu und auf das himmlische Jerusalem hoffen. Ob wir die Entrückung erleben werden oder zuvor sterben müssen, das Ziel und die Hoffnung ist das ewige Leben bei dem Herrn, der uns durch sein teures Blut erkauft hat und für seine Gemeinde zurückkehren wird. Eines Tages wird es geschehen. Die Toten in Christus und die dann noch Lebenden werden zu ihm hin entrückt. 1. Thessalonicher 4, die Verse 15 bis 17 beschreiben dies. Und ihre Wohnstätte im himmlischen Jerusalem haben. Offenbarung 21, die Verse 9 und 10. Abraham glaubte an diese Stadt. Und als er seinen einzigen Sohn Isaak opfern sollte, an den der Herr viele seiner Verheißungen geknüpft hatte, rechnete er fest damit, dass Gott imstande ist, auch aus den Toten aufzuerwecken, wie es in Hebräer 11, Vers 19 heißt. Seien wir Christen, die auf ihren Herrn warten. Dann gilt uns nämlich die wunderbare Verheißung aus Offenbarung 3, Vers 10. Weil du das Wort, das zum geduldigen Warten auf mein Kommen mahnt, bewahrt hast, so will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Weltkreis kommen soll, um die Erdbewohner zu versuchen. Jephtha. In Richter 11, die Verse 1 bis 6 lesen wir: Nun war Jephtha, der Gileaditer, ein tapferer Held, aber er war der Sohn einer Hure. Und zwar hatte Gilead den Jephtha gezeugt. Als aber die Frau Gileads ihm Söhne gebar und die Söhne dieser Frau groß wurden, da stießen sie den Jephtha aus und sprachen zu ihm: Du sollst nicht erben im Haus unseres Vaters, denn du bist der Sohn einer anderen Frau. Da floh Jephtha vor seinen Brüdern und wohnte im Land Tob. Und nichtsnutzige Männer versammelten sich bei ihm und gingen mit ihm auf Streifzüge. Und es geschah nach einiger Zeit, dass die Ammoniter mit Israel Krieg führten. Als nun die Ammoniter mit Israel kämpften, gingen die Ältesten von Gilead hin, um Jephtha aus dem Land Tob zu holen. Und sie sprachen zu Jephtha: Komm und sei unser Anführer, und wir wollen die Ammoniter bekämpfen. Jephthas Herkunft. Nach außen hin gab es im Leben dieses Mannes nichts Rühmenswertes. Jephtha war der Sohn einer Prostituierten und sein Vater ein Ehebrecher, die Verse 1 und 2. Diese Voraussetzungen waren alles andere als günstig. Jephtha hatte keine rosige, eher eine rostige, in Anführungsstrichen, Kindheit. Er hatte keine Eltern, die einander und auch ihn liebten und sich um ihn kümmerten. Jephtha muss traumatische Erlebnisse gehabt haben, genoss er doch höchstwahrscheinlich keine gute Erziehung. Sein Vater hatte einen schlechten Ruf. Die Frau seines Vaters war nicht seine Mutter. Das war keine gute Basis für eine hoffnungsvolle Zukunft. Jephtha wurde von den Söhnen seiner Mutter verachtet, erniedrigt, vertrieben und sogar enterbt. Vers 2. Sicher hatte Jephtha schon während seiner Kindheit unter den Hänseleien seiner Halbbrüder zu leiden. Wenn diese etwas zusammen unternahmen, schlossen sie ihn aus. Er war das schwarze Schaf der Familie. Und so fühlte er sich allein und nutzlos. Jephtha hatte offenbar keine Ähnlichkeit mit der Mutter seiner Halbbrüder, während diese etwas in ihrem Äußeren von ihr hatten. Und das blieb nicht unbemerkt. Jephtha hörte nie, dass einmal jemand gesagt hätte: Der sieht aber seiner Mutter sehr ähnlich. Ob er bei den Hänseleien den Beistand seines Vaters und seiner Stiefmutter erfuhr, ist zu bezweifeln. Schließlich war er der Sohn eines Ehebrechers und einer Prostituierten. Eine solche Situation bleibt für ein Kind nicht ohne Folgen und führt häufig zu seelischem Schmerz. Als endlich die schwierige Zeit der Kindheit und Pubertät überstanden war, starb offenbar Jephthas Vater. Jetzt ließen seine Halbbrüder ihrem Hass und ihrer Abneigung gegen ihn freien Lauf und verstießen ihn. Alle waren gegen ihn. Er konnte doch nichts dafür, dass er so und nicht anders auf die Welt gekommen war. Er hätte auch gerne richtige Eltern gehabt und schließlich war ihr Vater doch auch der seinige. Aber es nützte alles nichts. Er sollte verschwinden und sich nicht mehr blicken lassen. Jephtha musste alles verlassen und das Weite suchen. Vers 3. Die Angriffe seiner Halbbrüder waren so unbarmherzig, dass er die Flucht ergriff. In der Familie war er nicht akzeptiert. Und jetzt musste er gar als Ausgestoßener leben. Da floh Jephtha vor seinen Brüdern und wohnte im Land Tob. Das hebräische Wort Tob heißt so viel wie gut. Vielleicht drückt das sein Wunschdenken aus. Ich will irgendwo hin, wo es gut ist und wo ich machen kann, was ich will. So denken heute viele junge Menschen. Im Land Tob ging Jephtha keiner geregelten Arbeit nach. Er lungerte herum und wartete auf günstige Gelegenheiten. Andere Männer mit einem ähnlichen Schicksal scharten sich um ihn, ganz nach dem Sprichwort: Gleich und gleich gesellt sich gern. Mit ihnen unternahm er Streifzüge, die wahrscheinlich nicht legal waren. Es ist anzunehmen, dass sie ihr Geld nicht redlich verdienten, sondern durch Einbrüche und Überfälle. Jephtha besaß offensichtlich Führungsqualitäten, die Verse 4 bis 6. Wir können davon ausgehen, dass Jephtha einen gewissen Bekanntheitsgrad hatte und als äußerst mutig galt, Vers 1. Vielleicht war er ja so etwas wie ein Robin Hood seiner Zeit. Aber es ist ebenfalls denkbar, dass die ältesten Gileads ihn auch jetzt nur für ihre Zwecke brauchen und ausnutzen wollten. Darum fragte Jephtha sie auch skeptisch in Vers 9, »Wenn ihr mich zum Kampf gegen die Ammoniter zurückholt und der Herr sie vor mir preisgibt, werde ich dann wirklich euer Oberhaupt sein?« Er war misstrauisch, denn schließlich hatte er im Laufe seines Lebens genug schlechte Erfahrungen gemacht. Jephtha nutzte die Gunst der Stunde, Vers 9 und 10. Er war klug genug, die Chance seines Lebens beim Schopf zu packen und diese voll und ganz zu nutzen. Vielleicht finden manche unserer Leser und Leserinnen sich selbst in diesem Bild wieder. Das Werk Gottes in Jephthas Leben. Der Name Jephtha bedeutet, er, Gott, öffnet. Ausgerechnet er wurde von Gott berufen und zum Richter erwählt. Gott kann verschlossene Türen auftun, einen neuen Anfang schenken und neue Möglichkeiten geben. Jesus vermag verschlossene, in sich gekehrte Herzen zu öffnen. Über ihn heißt es in Offenbarung 3, Vers 7, Er allein hat als Nachkomme Davids den Schlüssel zum Heil. Wo er aufschließt, kann niemand mehr zuschließen. Wo er aber zuschließt, kann niemand mehr öffnen. Wir sehen an der Geschichte Jephthas, dass der Herr vor dem Hintergrund oder der Herkunft eines Menschen keinen Halt macht. Der Allmächtige lässt sich nicht beeinflussen von Umständen, wie sie auch sein mögen. Für ihn gibt es keinen hoffnungslosen Fall. Lieber Leser, liebe Leserin, es ist nicht wichtig, wie Sie sich selbst sehen. Als unwürdig, als Versager, als charakterschwach, als ausgestoßen, misshandelt oder abgelehnt. Vielleicht fühlen Sie sich auch vernachlässigt, isoliert und voller Komplexe. Es ist auch nicht wichtig, wie andere Sie sehen und beurteilen. Vielleicht sind Sie in Ihren Augen ein Nichtsnutz und Herumtreiber, jemand, auf den man herumtrampeln und den man ausnutzen kann, über den man hinter vorgehaltener Hand lacht. Allein von Belang ist, wie Gott sie sieht. In seinen Augen sind sie unendlich wertvoll. Gott sieht sie durch die Augen seines Sohnes als liebender Vater. Als Jesus Christus am Kreuz hing, lagen ihre Sünden auf seinen Schultern und er trug sie in seinem Herzen. Und als er aus dem Tod auferstand, hat er ihnen die Tür geöffnet. In Titus 2, Vers 11 lesen wir, Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Ist bei den Worten allen Menschen jemand ausgeschlossen? Nein, also gehören auch sie dazu. Gott will nicht, dass ein Mensch mit unvergebenen Sünden stirbt und ewig verloren geht. Es ist vielmehr sein herzliches Verlangen, dass der Sünder zu Jesus kommt, Vergebung erlangt und durch ihn ewig lebt. Johannes schreibt es so in 1. Johannes 4, Vers 9, Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Der Herr Jesus kann total verfahrene Situationen in Ordnung bringen. Er kann Türen öffnen, Herzen mit seinem Geist erfüllen und nie erahnte Möglichkeiten schenken, auch in ihrem Leben. Gott ist souverän. Der Herr erwählt Menschen nicht nach ihrem Charakter, ihren Vorzügen und ihrer Religiosität. Auch schaut er dabei nicht auf gute Werke, die Moral oder den guten Ruf. In der Hölle wird es viele Menschen mit gutem Ruf geben und im Himmel viele mit schlechtem Ruf. Gott ist nicht an die Herkunft eines Menschen gebunden. Er verwirft Prinzen und erwählt sich Söhne von Verbrechern, Straßenkinder oder Kinder aus gescheiterten Ehen. Der Herr erniedrigt das Hohe und erhöht das Niedrige. Vergleichen Sie dazu Hesekiel 21, Vers 31 und Matthäus 23, Vers 12. Was nichts ist vor der Welt, das hat sich Gott erwählt. Vergleichen Sie dazu 1. Korinther 1, die Verse 26 bis 29. Die Erwählung Gottes ist nicht vererbbar. So waren es in der Richterzeit praktisch nie die Söhne, die das Werk eines von Gott erwählten Richters weiterführten, sondern immer wieder ganz andere Personen, die Gott nach seinem souveränen Willen bestimmte. Dazu gehörten ein kleiner Junge wie Samuel, ein Angsthase wie Gideon, eine Frau namens Deborah, ein kinderreicher Vater mit 30 Söhnen, der Jair hieß, und viele andere mehr. Gott beruft uns nicht, weil er etwas Gutes in uns sieht, sondern er beruft uns nach seiner Wahl in Jesus Christus. In Epheser 1, die Verse 4 bis 5 lesen wir, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Ein Mensch hat den freien Willen und die Möglichkeit, das Heil in Jesus Christus zu verwerfen und darum verloren zu gehen. Aber er ist aus sich selbst heraus nicht fähig, das Heil im Sohn Gottes zu wählen. Denn es ist der Vater im Himmel, der Menschen zu seinem Sohn zieht, sagt uns Johannes 6, Vers 44. Und Gott will nicht den Tod des Sünders, sondern dass sich dieser bekehrt und lebt. Hesekiel 18, Vers 23. Gott verfolgt beharrlich sein Ziel. Der Herr hat Jephtha, den seine Halbbrüder verachtet, enterbt und verjagt hatten, nicht aus den Augen gelassen. Gott kann aus dem Anführer einer Bande von ehrlosen Menschen einen Helden und ein Oberhaupt seines Volkes machen. Der Herr stellt sich oft hinter diejenigen, die von Menschen links liegen gelassen werden. Gott fragte auch nicht den Vater Jephthas, ob er seinen Sohn berufen dürfe. Dieser hätte ihm sicher einen anderen seiner Söhne vorgeschlagen. Er fragte natürlich auch nicht seine Halbbrüder, die ihn verstoßen hatten. Der Herr fragte nicht nach der Herkunft Jephthas, wie er erzogen worden war und was er geleistet hatte. Gott fragte weder Jephtha selbst noch sonst jemanden. Er erwählte ihn einfach deshalb, weil es keinen Größeren gibt als ihn und weil er Liebe ist. Vergleichen Sie dazu 1. Johannes 4, Vers 8 und Vers 16. Er berief Jephtha aufgrund seines freien, göttlichen Willens, wie er es auch bei Israel getan hat. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Jesaja 43, Vers 1. So geschah es auch beim Perserkönig Kyros. In Jesaja 45, Vers 4 lesen wir, ich habe dir einen Ehrennamen gegeben, ohne dass du mich kanntest.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden. Aus dem Buch Leben in der Naherwartung von Norbert Lied hörten Sie soeben den zweiten Teil des 11. Kapitels. Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole, 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole, 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Ich wiederhole, Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch. Ich wiederhole, www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.